Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias.
Hey Heiko, ich freue mich. Ich freue mich riesig. Wir haben jetzt schon so viele Online-Bibelstunden miteinander gemacht, Online-Bibelgespräche und kann ich kaum glauben. Also wir haben so viel miteinander erlebt. Wir wurden so reich beschenkt. Es war mit dir immer ein Riesenvergnügen für mich, dieses Online-Bibelgespräch zu machen. Und jetzt bin ich schon ziemlich ehrfurchtsvoll, dass es heute das letzte Mal ist, dass wir zumindest mal so ganz klassisch und regulär miteinander dieses Online-Bibelgespräch machen. Vielleicht, wenn du dann irgendwann von Bamberg hier nach Osnabrück mal zu Besuch kommst, vielleicht nach ein paar Jahren Pause, dann machen wir vielleicht mal eine Jubiläumsausgabe oder so. Aber jetzt immer in sehr guter Erinnerung behalten und möchte dir jetzt schon danken dafür. Also, und ich freue mich jetzt nochmal auf einmal diese Online-Bibelstunde mit dir.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die netten Worte, auch gleich zur Begrüßung. Also manche wissen es ja auch, am 10. ist der Abschiedsgottesdienst jetzt nicht mehr lange hin. Und darum ist heute, wir machen es ja immer nur 14-tägig, die letzte Online-Version, die wir hier auch zusammen abgeben können. Wir haben vieles erlebt. Wir haben das ja eigentlich auch aus einer Not heraus eigentlich erst entwickelt, wegen der Pandemie, und haben dann aber gemerkt, das war ein Format, das angenommen wurde, und haben das jetzt ergänzt. Also wenn ihr kommen möchtet, wir haben auch Mittwochabends jetzt weiterhin Veranstaltungen. Im Sommer werden die ein bisschen mehr durchs Gebet ausgefüllt werden, aber achtet drauf, nach den Sommerferien wird wieder eingeladen und neu durchgestartet. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Ich werde am Ende noch vielleicht ein Abschiedswort sprechen. Aber jetzt starten wir durch, so wie wir es gewohnt sind, erstmal mit einem Gebet.
Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die Treue, die wir wirklich Woche für Woche erlebt haben. Du hast uns wunderbar geführt und ich möchte dir auch danken für den Austausch, den du Heiko und mir geschenkt hast. Ich möchte danken, Herr, wo du uns Einfälle geschenkt hast, wo du uns Sachen offenbart hast, die wir vielleicht gar nicht vorher wussten, die wir gar nicht mitgebracht haben, die du uns instant in dem Moment offenbart hast. Ja, und ich möchte dir auch danken, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist, dass du uns jetzt führst, und wir wollen ganz offen sein. Wir wissen, wenn du da bist, dann werden wir reich beschenkt, und dank dir für dein wundervoll ewig gültiges Wort. Ich möchte bitten, dass du uns segnest und jeden, der dieses Online-Bibelgespräch hört. Amen.
Amen. Wir befinden uns immer noch im Jakobusbrief, und der ist so gehaltvoll, dass wir sowohl in den digitalen, aber auch in den präsentischen Veranstaltungen immer nur ein paar Verse geschafft haben. Letzte Woche hatte ich ja auch meine letzte Präsenzveranstaltung als Bibelgespräch, und da haben wir uns beschäftigt im ersten Kapitel mit Vers 19 und 20. Und ich gehe einfach nochmal kurz darauf ein, damit man den Zusammenhang versteht, wenn wir dann bei 21 gleich weitermachen. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Also diese beiden Verse, und wir haben uns darüber ausgetauscht, was das bedeutet mit dem Schnellsein und Langsamsein, wie das bedeutet, was es auch mit uns zu tun hat, wie schnell der Bezug herzustellen ist zwischen mir als Person zum Hören. Ja, bin ich denn aufmerksam, bin ich empfänglich, interessiert es mich auch, bin ich dann auch wirklich jemand, der hinhört, oder bin ich derjenige, der wartet, bis der andere endlich fertig ist, damit ich auch reden kann? Das sind so Sachen, wo wir uns ein bisschen ertappt haben, wo wir gemerkt haben, das ist ein guter, ein weiser Rat, und das ist auch wichtig, dass wir uns da immer wieder mal prüfen, schnell zum Hören und dann langsam in zwei Sachen, nämlich langsam zum Reden und langsam zum Zorn.
Ja, und das ist natürlich auch so im Hinblick auf das Wort Gottes, ne? Mhm. Wir sollten sehr gut hinhören, was wir in Predigten hören. Natürlich alles prüfen, das Gute behalten. Und wir sollten uns auch von dem Wort Gottes ganz reich beschenken lassen. Und ich denke, wenn es da heißt, langsam zum Reden, sollten wir demütig und zurückhaltend sein. Und ich denke, das heißt auch, ne, dass, wenn man jetzt noch ganz neu so auch im Glauben ist, dass man vielleicht noch nicht denkt, sofort zu lernen, sondern erst nochmal wirklich tief das Wort Gottes zu studieren. Also es ist ja immer ein Gewinn, immer ein Segen. Mhm. Und ich denke, wenn man dann so ins Diskutieren und Debattieren kommt, zum Beispiel auch über das Wort Gottes, das kann man ja auch mal in solchen Diskussionsrunden haben, dann ist es manchmal herausfordernd, dass dann nicht Emotionen irgendwie noch dazukommen und dann vielleicht sogar ein bisschen Zorn entbrennt. wenn man länger zuhört, dann gibt man sich da emotional meistens nicht zu sehr rein. Also das heißt, dann bleibt man ruhiger.
Ja, genau. Das war auch nochmal wichtig. Also gerade mit dem Hören, ja, dass das die Grundlage ist, wird ja auch als erstes genannt. Und da sollen wir schnell sein. Wir sollen es also viel aufnehmen. Wir sollen da auch eine Bereitschaft haben oder auch vielleicht uns danach ausstrecken. Haben da auch aus dem Psalm was gefunden, Psalm 143,8. Kann man ja nochmal selber nachschlagen. Aber es sind ganz viel über das Hören. Jesus selber sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. So diese Einladung, die Aufforderung. Und wir kriegen das umsonst. Also Gott spricht uns an und wir haben so viele Möglichkeiten, ihn aufzunehmen, ihn wahrzunehmen. Und das ist zwar in einer ermahnenden Form, aber ich glaube, es ist auch etwas, wo man merkt, ja, da möchte ich auch noch mehr haben. Genauso mit dem Reden, also nicht gleich lehren, vielleicht auch nicht gleich andere unterweisen, sondern erstmal bei sich selber anfangen, erstmal hören und dann reden. Und mit dem Zorn passt auch gut rein. Es hat auch was ein bisschen damit zu tun, welcher Zeit der Jakobusbrief entstanden ist und wen er auch als Empfänger hatte. Es waren meistens Judenchristen und im Jahr 69 war das sogar so, dass drei Kaiser nacheinander gewaltsam abgesetzt worden sind. Es war sehr viel Unruhe im Römischen Reich und unter den Juden, auch den Exiljuden, hat sich das Gedankengut der Zeloten breit gemacht. Und es war oftmals so die Rede vom heiligen Zorn. Manchmal hört man das auch heute noch in dem einen oder anderen Zusammenhang. Das ist ein ganz alter Begriff, aber das ist ja mehr eine Rechtfertigung, wenn man in Rage gerät, vielleicht über auch theologische Dinge, dass man das dann begründet und sagt, ja, das ist berechtigt, weil das ist ja, ich stehe in der Sache Gottes. Und dass dieser Vers 20, der stellt sich dagegen. Da wird der Zorn nochmal erwähnt, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist.
Ich muss sagen, diesen Ausdruck heiligen Zorn habe ich zum ersten Mal in der Gemeinde gehört. Ich erinnere mich noch, als das wäre gestern, aber nicht in unserer Gemeinde, in meiner alten Heimatgemeinde. Und ich hatte den vorher nie gehört und den hat die Frau gesagt, als sie gesehen hat, dass das Foyer umgestellt wurde, dass das Sofa woanders stand und hier und da, also alles war so ein bisschen rumgeräumt vom Mobiliar. Und dann sagte sie, ach, dann bekomme ich so einen heiligen Zorn. Und ich habe so gelacht, Tage, Wochen lang über diesen Begriff. Ich hatte nie gehört, ich hatte so ein Paradoxon. Das hat mich so amüsiert und ihre Emotionen, ja.
Auch in dem Zusammenhang, ja. Ne? Was ganz Säkulares eigentlich.
Ja, ja. Was so schnell auf einmal heiliger Zorn sein will, ja.
Das ist eine Rechtfertigung, ja, ne? Ja,
absolut. Und dann, genau, meinen alle, dann ist es richtig so. Aber ich denke auch, die Zeloten meinten, dass sie im Recht sind, Gottes Zorn über die Besatzungsmacht zu bringen, über die Römer und über die Vasallen, Könige und dergleichen, also den Helfershelfern. Und ja, denen waren dann ganz viele Mittel recht, also Anschläge, Hinterhalte und dergleichen, die sehr, sehr blutig waren, die natürlich ganz viel Unruhe auch geweckt haben in der damaligen Gesellschaft und ja, dagegen stellt sich auch dieses Wort. Das muss man halt so ein bisschen wissen vom geschichtlichen Kontext.
Genau. Und da knüpft jetzt eigentlich der nächste Abschnitt an, den wir uns auch anschauen möchten. Und der beginnt ja auch mit einem Bindewort. Ich lese einfach mal die nächsten zwei Verse vor. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst.
Danke. Ja, also es bezieht sich ja auf den vorherigen Vers. Bei mir steht da deshalb, also weil ein Mannes Zorn oder Menschenzorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, wir sollen alle Unsauberkeit, ich denke, die Unsauberkeit, das könnte man auch so mit so dreckigen Kleidern irgendwie so in Verbindung bringen. Die sollten wir ablegen. Und bei mir steht da, und das Übermaß der Schlechtigkeit, das ist ein bisschen altdeutsch, aber so, ich denke, es werden da alle Sünden so im Gesamtpaket gemeint, sollten wir ablegen, um dann dieses eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen zu können. Ja, und ich denke, dass uns oft die Sünden oder ein unbußfertiges Herz entgegensteht, Gottes Wort anzunehmen oder auch unter dem vollen Segen Gottes zu stehen. Und auch Wachstum geschieht oft nicht, wenn ja, Sünde verharmlost wird, Sünde toleriert wird und man sich mit Sünde arrangiert. Das wirkt immer wie Gift zum geistlichen Wachstum. Und das ist gut, wenn man das ablegt mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Oh, man ist nicht perfekt, wenn man Jesus nachfolgt, ne? Aber so auf dem Wachstumspfad zu sein, sich immer wieder von Jesus Christus verändern zu lassen, das ist ganz wichtig, um eben ja, ihm ähnlicher zu werden.
Ja. Ja, wir haben ja auch schon viel miteinander erlebt und wir beide kennen uns schon sehr gut. Ich denke, wenn man jemanden nur so von seiner Schokoladenseite kennt, weil man ihn selten sieht oder vielleicht immer nur in der gleichen Lebenssituation antrifft, die eine sehr gemäßigte sein mag, zum Beispiel im Gottesdienstbesuch, dann kennt man eine Person eigentlich nicht wirklich. Es geht auch darum, wie sind wir in bestimmten Herausforderungen. Und ich glaube, darum geht es hier auch. Es geht jetzt nicht nur um Alltagssituationen, sondern es geht auch um Situationen, die uns selber herausfordern. Und diese Unsauberkeit, das ist auch wieder immer wieder so ein Begriff, der ähnelt auch dem, was an anderer Stelle als Sünde bezeichnet wird. Und wenn wir Anfechtungen haben in unserem Leben und gehen denen nach, öffnen uns für die, dann ist das so, dass wir uns keinen Gefallen tun, sondern das ist auch etwas, was vor Gottes Augen erscheint, wie ja, ein Schmutzfleck auf einem weißen Gewand. Das ist deutlich und das ruft in alle Richtungen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist auch das ist so heilsam und gut, dass Gottes Wort in solche Situationen hineinspricht. Da geht es nicht nur darum, geht auch fleißig in die Gemeinde, seid gute Menschen, indem ihr schön spendet oder so. Das hat nichts mit dem zu tun, wie wir heute Gutmenschen-Dasein verstehen, sondern es geht um eine Nachfolge, die angefochten ist in richtig heftigen Lebenssituationen und dann auf sich selbst Acht zu geben. Ja, auch die Unsauberkeit zu meiden und im Griechischen steht es so ähnlich da, wie du es gerade vorgelesen hast, da ist die Lutherbibel leider nicht ganz genau, Überfluss an Bosheit. Und also das kann man ja wirklich unterstreichen, an Bosheit ist nie Mangel, nicht nur um uns herum nicht, sondern auch aus uns heraus nicht.
Ja, das stimmt. Ich denke mir so, wenn hier steht, deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das steht ja nicht und anschließend, vielleicht ist es sogar mehr währenddessen auch zu verstehen. Ja, natürlich verändern wir uns auch gerade dadurch, dass das Wort Gottes in unseren Herzen wirkt und dass wir es tiefer erkennen und dass das, was wir in unserem Kopf wahrnehmen und erkennen, dass das auch Platz in unseren Herzen findet und wir dann auf einmal das nicht nur verstehen und begreifen, sondern auch danach leben. Und ich glaube, da hat das Wort Gottes so eine ganz besondere Kraft. Und das erleben wir dann auch in diesem Heiligungsprozess, wie man sagt. Also auch, dass wir so alte Laster ablegen können. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, dass wir auch merken, zu Dingen, die damals voller Begierde waren, zu denen es uns hingezogen hat, ja, dass wir da auch immer mehr Abscheu davon bekommen. Da können wir auch für beten, also ich habe da auch schon öfter in der Seelsorge davor, also da praktisch den Rat gegeben, dass man auch dafür beten kann, auch vor der einen oder anderen Sünde, was es jetzt auch ist, auch dafür zu beten, dass man da Abscheu davor hat, dass sie einen nicht mehr so anziehend wirkt. Ne? Und ich denke, je tiefer man das Wort Gottes verstanden hat, je lieber ein Jesus wird, desto mehr stoßen uns solche früheren noch Begierden ab. Also desto weniger, also haben sie auch einen Anziehungswert mehr.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hinweis, weil er ja praxisrelevant ist. Auch schon im Vorfeld sich darüber Gedanken zu machen, wie bewerte ich das eigentlich? Ja, auch die Versuchlichkeit, die man in bestimmten Bereichen hat. Nicht nur, also man spricht ja auch manchmal von liebgewonnenen Gewohnheiten und so weiter. Und das kann mit einer Sünde auch sein. Man kann sich daran gewöhnen, man kann sie sogar richtig liebgewonnen haben und sagen, ja, das gehört zu mir oder das ist eigentlich in dem Moment schön. Und dann zu sagen, nee, das will ich nicht. Das möchte ich nicht, das gehört nicht zu meinem Leben. Und diese Klarheit zu haben in Sanftmut, nehmt das Wort an. Und das ist eigentlich das Mittel gegen auch die Bosheit um uns herum und aus uns heraus. Wenn wir da etwas gegensetzen können, dann bedeutet es, dass wir nicht nur gelehrt bekommen, was wir sein lassen sollen, sondern was wir stattdessen auch tun können.
Absolut. Ja, weil uns das Wort Gottes Gottes natürlich auch an Jesus Christus zeigt, wie er gelebt hat, wie er gewandelt hat. Und wir können ja unser Leben auch ihm immer mehr ausrichten und ihn uns zum Vorbild machen, auch im alltäglichen Leben, wie Jesus sich zum Beispiel auch Randgruppen zugewandt hat, mit Liebe, mit Annahme, mit Zeit. Ja, eine Sache, die heute auch sehr angefochten ist. Wer hat heute noch Zeit für jemanden, der in Not ist? Da können wir viel von lernen und nicht nur so kognitiv, sondern ganz praktisch. Und da sind wir eigentlich täglich zu auch herausgefordert.
Das ist ja der Grundgedanke auch von den helfenden Händen. Wissen jetzt manche nicht, wovon ich spreche, aber wir haben eine Gruppe auch in der Gemeinde.
Dienende Hände, ne?
Dienende Hände, ja, genau. Sorry. Das sind alles ganz tolle Helfer, die mit anpacken und im praktischen, in ganz unterschiedlichen Bereichen dann tätig sind und helfen. Und hier ist es auch noch... ja, es wird ja auch davon gesprochen, dass dieses Wort gepflanzt ist. Ja, das ist also was Lebendiges, eigentlich was Organisches. Und was gepflanzt ist, das, da möchte man ja, dass es wächst, dass es aufblüht, dass es Früchte trägt. Und das ist auch die gleiche Herangehensweise, das ist offensichtlich, die Bibel spricht davon, wie das Wort Gottes in uns auch an Kraft gewinnt. Es wird gesät, es wird gepflanzt. Und dann darf es auch aufblühen. Es braucht natürlich auch der Hinwendung, es braucht auch der Pflege, es braucht auch der Bereitschaft. Da ist was, was meine Aufmerksamkeit wert ist.
Absolut. Zeit braucht es auch da. Und ich denke, auch darin zu leben im Wort Gottes lässt dann dieses zarte Pflänzchen immer größer werden. Aber wir werden noch dazu kommen. Eine Sache, die wir hier auch sehen, ist, dass dieses Wort Gottes, dieses eingepflanzte Wort, tatsächlich die Vollmacht hat, unsere Seelen zu retten. Also, ne, also Jesu Wort, überhaupt das ganze Wort Gottes, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, die macht uns frei. Und die Wahrheit führt uns näher zu unserem Schöpfer. Und das ist einfach schön, dass wir einfach hier das verlässliche, irrtumslose und unfehlbare Wort Gottes vor uns haben. Wir dürfen das gar nicht für selbstverständlich nehmen. Es gibt so viele Teile, oft Erdteile und Länder, da ja, wird man sehr verfolgt, wenn man ein Bibelbuch in der Hand hat oder ja, wenn man auch nur einzelne Psalmen irgendwo aufgeschrieben hat und das kommt raus. Und es ist doch so ein Geschenk, dass wir die Wahrheit, Gottes Wort, hier vor uns liegen haben. Und das ist die genügsame Wahrheit. So, du brauchst nicht mehr als Gottes Wort. Die Bibel, die gibt dir alles, um vertrauensvoll Jesus nachzufolgen.
Es erinnert mich auch so ein bisschen, also dieses Statement und dieses Bekenntnis zum Wort Gottes an das, was Paulus sagt im Römerbrief, dass er sich nicht schämt des Evangeliums, sondern dass es eine Kraft Gottes ist, ja, denen, die glauben und denen, die diese Kraft auch erfahren, um selig zu werden, um errettet zu werden, erlöst zu werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise an das Wort Gottes, als sich darüber zu stellen und zu bewerten. Es gibt ja auch wissenschaftliche Methoden, mit denen man an die Bibel herangehen kann. Und das ist auch jetzt in den evangelikalen Kreisen sehr verbreitet. Da scheint man einiges nachzuholen, was schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich an der Uni gelehrt wird. Es sind aber auch unglaublich viele spekulative Dinge. Und letztlich kann man auch eine Fliege auseinandernehmen und jedes Einzelstück dann unter der Lupe oder unter dem Mikroskop betrachten. Aber es wieder zusammenzubringen und dieses Wunder des Lebens, das entzieht sich uns und das entzieht sich auch unserem Zugriff. Genauso wie bei einer Fliege, die besten Wissenschaftler können die auseinandernehmen und genau sagen, was es ist. Aber gib denen mal alles Geld, was sie brauchen und alle Technologie und die klügsten Köpfe können diese kleine winzige Fliege, obwohl alle Teile da sind, nicht so zusammensetzen, dass die dann wieder davon fliegt. Und beim Wort Gottes ist das auch so. Es ist Leben drin. Ja? Das sagen die Zeugen, die das erlebt haben, die merken, was für eine Kraft da ist. Und das ist eine Kraft, die uns komplett verändern kann zu einer neuen Kreatur.
Ja, richtig. Und ich denke, hätten wir das Wort Gottes nicht und würden da nicht immer wieder auch im Wort Gottes lesen können, immer wieder auch das Wort Gottes zu uns sprechen lassen können, dann würden wir nie beim Vater im Himmel ankommen. Ja, das Wort Gottes orientiert uns, das Wort Gottes segnet uns, dadurch, dass wir verstehen, was Gott lieb und teuer ist und vor was er uns warnt und mit was er uns segnen möchte, da sind wir reich beschenkt. Also einer, der sagt, er ist Christ, aber liest gar nicht Gottes Wort und denkt, der braucht das auch über Jahre oder Jahrzehnte nichts zu tun, den sehe ich in größter Gefahr, weil dem fehlt einfach der Kompass, Und ja, dieser ganze Segen und dieser ganze Wachstum, der durch dieses vollmächtige Wort Gottes kommt, fehlt ja dann.
Mhm. So ein gutes Bild, es erinnert mich daran, was meine Mutter immer wieder gesagt hat. Die hat gesagt, einen Verhungernden erkennt man daran, dass das Hungergefühl auch schon aufhört. Ja, also wenn du richtig hungrig bist oder so, dann bist du eigentlich noch nicht so wirklich am Verhungern. Das ist ganz komisch. Ist übrigens auch bei Leuten, die am Erfrieren sind, denen wird nochmal warm. Ja, und ich glaube, wenn man gar keinen Hunger hat nach dem Wort Gottes, dann ist man schon am Verhungern. Dann hat man schon einen Bereich betreten, der nicht mehr gesund ist. Und das ist ja auch das, was man selber erlebt oder auch hört von anderen, die mit dem Wort Gottes leben. Wenn man da mal anfängt und rumstöbert und Sachen entdeckt, dann möchte man immer mehr wissen. Darum ist das jetzt auch mal eine Einladung an die Zuhörer, die, wenn du hier zuhörst, dann bist du ja interessiert am Wort Gottes. Das ist ja schon mal das Erfreuliche. Wir wollen einfach Mut machen, bleib dran. Und es gibt bestimmt Phasen, wo es vielleicht schwerer fällt oder ja, wo sich andere Gefühle noch mitmischen. Aber das überwinde und vertraue auch wieder Gottes Wort, lies es, lass es auch auf dich wirken, also im Gebet lesen.
Amen dazu. Ja, wollen gern weiterlesen und zwar ab Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Vielleicht, ich mache schon Vers 24 dazu. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war.
Ja, genau, das sind Sinnabschnitte. Ne? Das ist ein interessantes Beispiel, aber mal vielleicht vorne angefangen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ist, glaube ich, ein ziemlich bekannter Vers, also kennen ganz viele. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wir haben ja gerade gesagt, wie wertvoll das Wort Gottes ist. Und wie kann man denn das Wort Gottes tun? Also hören, das ist ja vielen sehr plausibel, aber was würdest du sagen, Wort Gottes tun, ein Wort tun?
Ja, ich denke, dass man wirklich versteht, dass das Wort Gottes uns wirklich zum Segen, zum Besten ist. Und ja, ich sag mal so, die Gnade hat eine Vormachtstellung in all dem, aber es gibt Verhaltenskodexe, es gibt auch ein moralisches Gesetz und die sind uns zum Besten. Die offenbart uns Gott auch durch das Neue Testament. Wir sehen es auch durch die gesamte Bibel. Da gibt es natürlich auch das mosaische Gesetz und so, was für uns jetzt nicht von Relevanz ist. Aber wir können davon lernen, was gut für uns ist, was ein Segen für uns ist und wie heilig Gott ist und wie fehlerhaft wir. Aber dieses moralische Gesetz und diese Verhaltenskodexe, die sind für uns ein Riesensegen. Und ich denke, das bringt ja nichts, wenn man Sachen nur von den Augen her, vom Kopf her erkennt, aber dann nicht in die Tat umsetzt. Das war auch schon früher, zur Zeit der alten Philosophen, eigentlich so die größte Untat, was man erkennt, nicht zu tun. Ja? Also die größte Schlucht ist immer zwischen Wissen und Tun. Mhm. Und ja, hier geht es ja sogar noch weiter. Es heißt ja nicht, tut das Wort, sondern noch deutlicher, seid aber Täter des Wortes. Also es wird sogar noch personifiziert. Also man kann ja eine Sache tun, man kann einmal Fußball spielen, aber deshalb ist man noch kein Fußballspieler. Aber wenn man sowas ganz, ganz regelmäßig macht, wenn man sich auch immer mehr damit selbst identifiziert mit dem Wort Gottes, dann wird man zu einem Täter des Wortes Gottes, weil man es lebt.
Das finde ich gut. Es ist auch einprägsam. Es ist auch, es gibt auch viele, die sich Christen nennen, aber das ist ja nicht einfach nur ein Erkennungsmerkmal, weil man zu einer christlichen Kultur gehört, weil man da reingeboren ist. Das ist Religion. Was anderes ist es, ob ich mich damit identifiziere, ob ich sage, das ist den Glauben, der mich trägt, nämlich an Jesus Christus. Ein Seemann kann theoretischer Natur, der kann ausgebildet sein, der kann gelernt haben, wie so Knoten aussehen und wie man den Funk bedient und Kurs bestimmt, die Karten liest. Aber wenn du nie zur See gefahren bist, dann bist du kein Seemann, dann bist du vielleicht so ausgebildet, aber du hast es nicht erlebt, du hast nicht die Wellen, den Wind gelebt, du hast nicht erfahren, was es bedeutet, auf See zu sein. Und als Christ ist es auch so eine Sache und ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen, so theoretische Wissenschristen zu sein. und nicht mit dem Herzen bei der Sache zu sein. Und das geht sehr, sehr schnell und es kann auch passieren, dass wir aus Gewohnheit Dinge tun, aber gar nicht mehr füllen. Und das braucht ja nicht viel, aber ehrliche Begegnung mit Gott und die Offenheit, sich auch von ihm führen zu lassen und dass sich dieses Wort bei uns als unseren Kurs, als unser Lebensplan auch erfüllt.
Ja, ich sehe es genauso. Ich kann dir da nur beipflichten, Heiko, ich sehe dieselbe Gefahr. Ich glaube, wir auch in unseren Gemeinden sind manchmal über die Maßen gelehrt worden. Also das heißt, was haben wir nicht, Möglichkeiten, gute Predigten zu hören? Ob das in den Gemeinden ist, ob das online ist, ob es gibt auch Predigtsammlungen in Büchern, es gibt tolle Biografien, wo auch so das Leben praktisch als Predigt auch enthalten ist, ja. Aber es ist genau das, das, was man weiß und was man so sieht und erkennt, das ist das eine. Aber es hat kaum Wert, wenn es dann nicht gelebt wird. Und da betrügen wir uns oft selbst. Nur weil du den einen und den anderen theologischen Zusammenhang verstehst und vielleicht irgendwie großtheologisch vielleicht Zusammenhang von Gnade und Gesetz und weiß ich nicht, was alles erklären kannst, wenn du da nicht in dieser Gnade lebst, wenn du nicht im Glauben und im Vertrauen darin lebst, dass Jesus Christus wirklich am Kreuz von Golgatha Gerechtigkeit für dich gewirkt hat und dass er dir in Gnade dieses Heilsgeschenk darreicht. Wenn du darauf nicht vertraust und dein Leben da nicht ausrichtest, dann hat das keinen zählbaren Wert.
Mhm. Und das ist jetzt auch die Frage, ne? Wie ist das bei einem selber? Das ist natürlich auch schwankend, aber wir wollen uns danach ausstrecken, darin auch zu leben, das zu lernen, für uns auch immer mehr zu entdecken. Ich finde den Jakobusbrief echt, also ich lese ihn ja nicht zum ersten Mal, aber der ist so praktisch und ich finde auch so einladend und auch überzeugend. Und man spürt so stark ab, dass hier von einem Glauben die Rede ist, der nicht nur auf Papier gedruckt ist, sondern der das Leben anders gestalten lässt. Und das ist doch so, ja, also das wollte ich erlebt haben. Ja, und das ist das, was meinen Alltag auch ausmacht. Wir sind ja Pastoren. Wenn man es böse formulieren wollte, Berufschristen, ja. Aber das andere ist das, was nicht geschrieben steht, nämlich dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Nachfolger sind, dass wir die gleichen Anfechtungen haben, aber dass wir auch den gleichen heilsamen Zuspruch haben. Und jeder hat dieses Wort Gottes zur Verfügung und kann es entweder nur betrachten oder anwenden.
Ja, ich finde das Wort Gottes gerade im Jakobusbrief oft so einprägsam und auch so bildlich, und das geht ja hier genauso weiter, wenn es dann heißt, dass wir eben nicht Hörer sein sollen, um uns nicht selbst zu betrügen. Und jetzt geht's weiter, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, kann auch sagen einem Menschen, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, ja, und der betrachtet es, und denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen in die Zeit zurückversetzen. Damals hatte man nicht so Spiegel aus Kristallglas oder so, sondern die waren so aus geplätteter Bronze, Silber oder, wenn man sehr reich war, aus Gold. Die haben natürlich nicht so ein scharfes Bild abgegeben, ja, wie wir das jetzt kennen, wenn wir ins Badezimmer stiefeln. Aber was ich auch interessant finde, ich glaube, dass, ja, reiche Leute hatten einen Spiegel. Arme Leute oder, ich sag mal, Otto Normalverbraucher hatten womöglich überhaupt gar keinen Spiegel und haben ihr Ebenbild, also ihr Spiegelbild, wohl ziemlich selten gesehen. Also bei uns hängt ja überall irgendwo ein Spiegel. Du musst ja nur irgendwie in den Rückspiegel von einem Auto schauen. Da kannst du mal schauen, ob die Frisur alles so sitzt und so, bevor du irgendwo reinstiefelst. Vielleicht so ein Vorstellungsgespräch. Also Spiegel haben wir noch und nöcher, aber damals war das echt selten, dass man sich gesehen hat. Und wenn man sich dann mal so auf so einem bronzenen Spiegel mal so mehr oder weniger verschwommen gesehen hat und sein Bild nicht wirklich studiert hat und nicht dann praktisch Hand angelegt hat, wo die Frisur verrutscht war und wo man sagt, oh, da muss man noch Hand anlegen, da muss man noch auch wirklich direkt die Sachen verändern, da hat man das auch nach einer Zeit vergessen und man konnte es auch nicht mehr kontrollieren. Ja. Und das ist so, wenn man das Wort Gottes nur hört, aber dann, was man wahrgenommen hat, was man gehört hat, wo Gott einen im Herzen angesprochen hat, wenn man es da nicht umsetzt, dann verfliegt das. Denn wir werden so schnell von unserem Alltag, von irgendwelchen Nebensächlichkeiten eingeholt und laufen dann leider genauso weiter. Aber unbeirrt auf so einem Weg, der leider nicht der ist, den Gott für uns hat.
Mhm. Das kennt man ja vielleicht auch heute, wenn man unterwegs ist und dann hat man eine Frage und denkt, ah, das müsste ich mal im Internet nachschauen, mal googeln. Und dann sind das ganz interessante Sachen, aber wenn da ein bisschen Zeit drüber geht, dann ist man zu Hause und denkt nur noch, irgendwas wollte ich mal recherchieren. Man kann sich einfach nicht mehr dran erinnern. Und so schnell kann es gehen. Und man hört auch mal was Gutes, was einen auf interessante Gedanken bringt. Vielleicht eine Predigt oder in der Bibel lese, stößt man auf einen tollen Gedanken. Und dann lässt man ihn auf sich beruhen. Und da steht dann auch diese Gefahr des Vergessens. Man wendet es nicht an, man setzt nicht um, man fragt sich nicht, wo in meinem Leben kann ich das jetzt irgendwo implementieren? Was spricht denn dagegen? Und das Wort Gottes ist wirklich sehr praktisch. Es ist aber auch sehr herausfordernd und ich glaube, dass man manchmal auch so eine Scheu hat, dass man ganz genau weiß, boah, da müsste ich mich aber auch wirklich zusammenreißen oder da müsste ich auf etwas verzichten. Und ich glaube, dass man sich dann bewusst machen muss, es lohnt sich. Es lohnt sich auch mal ein Opfer zu bringen, es lohnt sich auch hier und da sich in sich selbst zu investieren und das Wort Gottes auch als einen Schatz anzuerkennen, wo man auch andere Dinge dann mal loslassen darf.
Ja, und auch Veränderungen zuzulassen. Manchmal wissen wir ja nicht genau, was bedeutet das dann im nächsten Schritt. Ja, also wir sehen auch vielleicht, was wir dann sein lassen, was wir dann nicht weiterverfolgen. Aber es ist natürlich auch dann immer eine Reise ins Ungewisse, wie es weitergeht. Und da einfach Gott zu vertrauen, ja, sich an seiner Hand festzumachen, sagen, du wirst das gut machen. Ich sehe hier, da sind ein paar Dinge in meinem Leben, da merke ich immer, da baut sich Distanz zwischen uns beiden auf. Ich merke wirklich, dass das nicht gut für mich ist. Ich merke, dass ich dann wirklich wieder Schwierigkeiten habe, ins Gebet zurückzukehren und dir nahe zu sein. Also, ja, lasse ich das sein. Also, es kann Verschiedenes sein. Ja, Leute, die schreckliche Horrorfilme sehen und dann von diesen Filmen verfolgt werden, ja. Und diese Bilder sind dann immer noch so vordergründig und man kommt gar nicht zur Ruhe. Man kann vielleicht auch gar nicht mehr beten. Dann ist das eine Sache. Ich denke eigentlich generell ist das keine gute Sache, was ich jetzt gesagt habe, Horrorfilme, ja, da, besser sein lassen, lieber zur Ruhe kommen, lieber ja, ruhig vor Gottes Wort werden. Und ich denke, diese Ruhe, dieser Frieden, das ist genau eine Umgebung, in der Gott gerne spricht, weil wir dann mal aufmerksam sind, nicht so abgelenkt, nicht von Ängsten, von Sorgen, von irgendwelchen Attraktionen irgendwie abgelenkt.
Ich habe auch unheimlichen Respekt vor Menschen, die das anwenden. Ich denke da an einen Mann, den ich mal getauft habe, einen jungen Mann, der dann wirklich nach und nach sein ganzes Leben umgestellt hat. Und das waren durchaus Sachen, wo er auf Ämter gehen musste, wo er dann gesagt hat, er hat illegalerweise Gelder eingestrichen, nicht angegeben, Sachen nicht angegeben, ging es um steuerliche Sachen und so weiter. Ich will das jetzt nicht ausführen, aber ich glaube, man kann sich das vorstellen, was das bedeutet, wenn man plötzlich merkt, nee, ich will einen ganz geraden Weg gehen. Das ist auch mit Unannehmlichkeiten verbunden, wo man dann merkt, boah, das wäre viel einfacher, sich irgendwie durchzuwursteln und dann zu merken, aber das ist der gute Weg. Das ist ein Weg, auf dem ich jemand bin. Da geht es dann nicht mehr nur um das Tun. Du hast ja vorhin auch gesagt, es geht nicht nur darum, das Wort Gottes zu tun, sondern ein Täter zu sein, des Wortes. Und auch in diesem Bild, das Gesicht habe ich ja, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, aber meine Identität habe ich in Christus gefunden. Und es geht darum, immer mal wieder in den Spiegel zu gucken, auch in das Wort Gottes hineinzugucken, das mich spiegelt, mein Charakter widerspiegelt und wer ich bin, um zu sehen, wo muss ich da noch was richten? Ja, wo ist da noch ein Fleck, den ich am besten wegmache? Sonst begleitet er mich.
Amen dazu. Jetzt Vers 25 zum Abschluss. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Welch ein schöner Vers, ne?
Ja, das ist ein mächtiger Vers. Also da ist ja auch von dem Gesetz der Freiheit die Rede. Ist eigentlich interessant, ne? Also wenn man heute sich umschaut, wer würde vom Gesetz der Freiheit reden, das ist ja fast ein Widerspruch in sich. Ja, ist etwas reglementiert und auf der anderen Seite habe ich Freiheit, aber das zusammenzubringen, ist ein ziemlich guter Ausdruck. Da ja.
Ist ein Paradoxon, würde ich sagen, ne?
Ja.
Und Ja, ich denke, dieses Gesetz der Freiheit, es heißt sogar so das vollkommene Gesetz der Freiheit, ne? Was ja Gottes Wort ist, das Evangelium, ja, die rettende Botschaft, das ist, ja, manchmal sehen wir darin, dass es vielleicht Selbstaufgabe erfordert, ja, wer Jesus nachfolgen möchte, der muss täglich sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Aber wir machen uns da auch frei von all den Lügen, die wir geglaubt haben, die uns vielleicht auch zugesteckt wurden. Ja, also ja, du kannst nichts, du wirst nie mal wirklich was erreichen oder ja, nur mit Reichtum kannst du wirklich glücklich werden. Oder es sind so viele Dinge, die uns belasten, so viele Dinge, die uns in die Irre führen wollen, so viele Dinge, die ja unser Leben auch erschweren, die wir oft gar nicht mal wirklich erkennen. Und wenn wir aber das Wort Gottes kennen und wenn wir ja das Evangelium in unseren Herzen wirken lassen, dann werden wir frei von all diesen Lügen, von diesem schweren Joch. Und dann legt uns Jesus sein leichtes Joch auf und wir sind frei. Und was Wahrheit macht frei, befreit. Wie schön ist es, wenn man weiß, dass man ein geliebtes Kind Gottes ist, dass man angenommen ist, dass Jesus den größtmöglichen Preis am Kreuz von Golgatha für dich bezahlt hat, weil er für deine Sünden gestorben ist und das aus lauter Liebe. Ja, wenn du das weißt und nicht immer denken musst, oh, ich muss es aus meiner eigenen Kraft heraus schaffen und jetzt ist mir dies und jenes wieder passiert und dann kommen ja diese Lügen, ja, da im Himmel wird aufgewogen, gute Tat wieder schlechte Tat und all diese Sorgen, all diese Lasten kann ich doch ablegen, wenn ich ja dieses vollkommene Gesetz der Freiheit entdeckt habe.
Ich kann es ablegen und dann bin ich nicht nur auf einem neutralen Punkt, sondern wie das hier endet, der wird selig sein in seiner Tat. Darum ist das so wichtig, dass das verknüpft wird. Mit Tat ist nicht gemeint, dass wir so Werksgerechtigkeit gelten lassen, sondern was damit gemeint ist, ist, dass es einen Einzug hat in unser alltägliches Leben, ja, mit dem, wer wir sind und was wir tun. Und in dieser ganzheitlichen Art nachzufolgen, das ist etwas, was glücklich macht. Der wird glücklich sein in seiner Tat, also in dem, was ich tue, werde ich merken, das ist stimmig mit mir, das ist stimmig mit meiner Berufung, mit meiner Nachfolge, mit meiner neuen Identität in Christus.
Ja, ist ja auch so, dass Gott auch Werke der Barmherzigkeit vorbereitet hat. Ja? Also er bereitet unseren wunderbaren Weg vor und da können wir immer wieder ihn verherrlichen. Da können wir immer wieder unseren Nächsten, unseren Mitmenschen dienen. Jesus Christus zur Ehre und natürlich auch dem Menschen zur Unterstützung, ja. Und das hört man ja oft von Leuten, die so auch im ehrenamtlichen Dienst sind für Flüchtlinge oder für Flüchtende heißt es heute, ja. Und auch für Leute, die Einschränkungen haben oder denen es nicht gut geht, für Senioren oder Leute in einem Krankenhaus, die erleben eine ja, gewisse oder oft auch eine große Erfüllung darin. Und ich denke, das heißt ja auch, alles, was ihr Leuten im Gefängnis getan habt, hungernden Leuten getan habt, nackten Leuten getan habt, einsamen Leuten getan habt, das habt ihr mir getan, ja. Und da kann man Jesus auch ganz nah kommen. Wichtig ist natürlich, dass man ihn noch erkennt, ja. Also, aber man merkt schon so emotional etwas. Man kommt auf ein Stück weit Gott näher, weil man merkt so was, nicht aus Werksgerechtigkeit, nicht, dass wir uns damit brüsten können, aber der Heilige Geist motiviert uns auch dazu.
Es ist interessant, dass wir jetzt merken, wir entfernen uns ein bisschen vom Kulturchristentum. Ne? Also es ist nicht nur dieses kognitive Aufnehmen und sich darin als ein Teil einer Gruppe wiederfinden, sondern hier geht es um Beziehung. Hier geht es darum, dass man sich einbringt, dass man in dieser Welt auch ein etwas Sinnstiftendes beiträgt. Und wer könnte behaupten, dass ihm selber das nicht in irgendeiner Weise wirklich erfüllen kann? Ich glaube sogar, dass genau das Element ist, das vielen fehlt. Man kann ganz viel haben. Man kann eine Arbeit haben, die überaus gut bezahlt wird. Man kann Sorgenfreiheit im finanziellen Bereich haben. Vielleicht ist man auch gesund, kann sich viele Dinge leisten, um seine Gesundheit zu erhalten. Aber wenn dieses sinnerfüllte Dasein fehlt, dann sind all die Taten, all das, womit man seine Tage gefüllt hat, nicht so wertvoll. Also auch in den eigenen Augen. Es bleibt etwas leer. Und Gott lädt uns ein, ein Leben zu führen, das erfüllt ist.
Ja, ich, Heiko, möchte nochmal danken für 2 Jahre Bibelgespräch mit dir. Das war auf jeden Fall nicht leer. Das war auf jeden Fall für mich jedenfalls und ich hoffe auch nicht für unsere Zuhörer im Zusammenspiel auch nie langatmig, auch wenn es mal länger ging. Also war immer das größte Vergnügen und ja, ich möchte dir einfach gerne nochmal das Wort geben, auch dich nochmal zu verabschieden von unseren Zuhörern und ja, wir haben ja wirklich ganz viele treue Zuhörer, die ja, alle 2 Wochen dann einschalten und ja, du wirst ihnen sicherlich sehr, sehr fehlen, da bin ich mir wirklich ganz, ganz sicher.
Danke. Ja, also mich hat es jedes Mal überrascht, wenn ich festgestellt habe, dass Leute auch online dabei waren. Und ich hoffe, dass euch das einfach was Gutes weitergegeben hat, dass es euch im Glauben gestärkt hat, dass es euch auch dazu geholfen hat, vielleicht ein bisschen mehr auch von der Liebe Gottes noch in Anspruch zu nehmen. Denn dazu war es gedacht. Wir haben so viel erleben dürfen und deshalb fällt es mir schwer, jetzt zu glauben, dass es das letzte Mal ist, dass wir gleich ausmachen, ich das noch in MP3 umwandle und das dann Antoine hochlädt auf YouTube. Aber es ist so. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir anfänglich noch ein bisschen mit den Worten ringen mussten. Das hat sich bei uns beiden ganz anders entwickelt. Trotzdem gab es Tage, wo es gut war und es gab Tage, wo sich die Zunge im Mund verheddert hat. Also wo der ein oder andere von uns dann gesagt hat, jetzt musste ich mich aber besonders konzentrieren.
Ja, dann hat man echt gekämpft, ne?
Ja, und in all dem war Gott dabei und wir hatten auch unsere Freude, wir haben viel gelacht. Wir haben in der Vorbereitung uns manchmal, ohne dass das Mikrofon an war, schon richtig ausgetauscht. Aber oft war es auch so, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen einfach rein. Du hast was gelesen in der Bibel, ich habe was gelesen, wir wissen, über was wir ungefähr sprechen wollen. Und dann haben wir uns selber überrascht. Und das war richtig fruchtbar und gewinnbringend, auch für mich persönlich. Und ja, deshalb möchte ich euch auch wünschen, bleibt an der Bibel dran, auch wenn sich dieses Format jetzt ändern wird. Aber es lohnt sich immer, sich Gedanken zu machen. Und es gibt so viele tolle und wunderbare Angebote. Nehmt es auch in Anspruch in unserer Gemeinde. Die Bibel ist und soll und darf im Zentrum bleiben. Darum auch Bibelgespräch, verzichtet nicht darauf. Noch etwas möchte ich sagen, was ich besonders interessant fand. Matthias, weißt du, das war deine Begabung, denn unsere, das müssen wir auch unseren Zuhörern lassen, ihr habt zugehört, obwohl es manchmal kürzer und manchmal länger war. Wir haben das sehr uneinheitlich gestaltet, so wie der Abschnitt halt war und unsere Gedankenverläufe. Und ich war immer so gespannt, wenn ich zum Monitor gegangen bin, der ist uns abgewandt. Und wenn ich dann auf Stopp gedrückt habe, wenn die Aufnahme beendet war, dann habe ich dich fast jedes Mal gefragt, was du tippst, wie lang die Aufnahme war. Und das war fast immer exakt auf die Minute. Da hast du so ein krasses Zeitgefühl. Und all diese Kleinigkeiten haben es ausgemacht, dass der Mittwoch Mittag für uns einfach ein wunderbares Zusammenspiel war.
Ja, danke. Mir war das auch immer ganz besonders wertvoll und ich wurde sehr beschenkt, auch von Gott und natürlich auch von dir. Und ja, wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Heiko, möchtest du zum Abschluss nochmal für uns beten?
Gerne. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt, ja, wo wir das letzte Mal gemeinsam ein Bibelgespräch aufgenommen haben, dass du die ganze Zeit dabei warst, auch in der Pandemie, die bei allen negativen Seiten uns doch herausgefordert hat, auch kreativ dein Wort weiterzugeben. Und ich danke dir, dass so viele Zuhörer dabei geblieben sind, sich das angehört haben, selber darüber nachgedacht haben. Und ich bitte dich, dass du einen jeden einzelnen von ihnen segnest und ihnen auch Mut machst, weiterhin dabei zu sein, auch Gemeinschaft zu suchen mit Gleichgesinnten, sich auszutauschen über diese wichtigen und so fröhlichen und selig machenden Dinge. Ich danke dir auch für Matthias, dass er einfach mit seiner Art dazu beigetragen hat, dass das hier nicht ein langweiliger Monolog war. So habe ich das auch vorher mal empfunden, dass das hat nur halb so viel Spaß gemacht oder noch viel weniger. Und jetzt, wo wir das zu zweit machen konnten, in einem richtigen Austausch, in einem richtigen Gespräch, war das oftmals ja so ein kleines Highlight. Und ich bitte dich, dass du ihn auch weiterhin segnest, wenn er hier als alleiniger Pastor den Dienst übernimmt und wenn die Gemeinde sich dann auch aufmacht, einen zweiten Pastor zu suchen, dass es einfach auch in eine gute Richtung geht und dass Einheit ist, Einmütigkeit ist und dass dein Wort einfach immer wieder Aufruf zur Liebe, zur Freude, zum Wachstum zu dir. Du bist einmalig gut, hab Dank dafür. Amen.
Amen. Ja, Heiko, und dann wünschen wir dir natürlich auch für deinen neuen Lebensabschnitt in Bamberg Gottes überreichen Segen, Gottes wunderbare Führung und ja, dass du dich da im Frankenland auch schon sehr bald sehr wohl fühlst.
Vielen Dank. Dankeschön.